Egal was ich ausdrücke, ich drücke immer das aus, was ich auch innerlich bin oder fühle.
Jede Äußerung, die ein Mensch produziert, ist so quasi ein Unikat.
Seit dem Anfang der Tonaufnahmen haben sich Frauenstimmen mehrere Töne gesenkt.
Es kann jemand rhetorisch unglaublich geschickt sein und ganz toll, sage ich mal, Sätze formulieren. Aber letztendlich gibt es immer so etwas, was einen stört, ist dann häufig die Stimme. Und das ist das, was auch einem häufig in Erinnerung bleibt. Es ist eine angenehme, eine sonore, eine klangvolle Stimme, die einen so ein bisschen verführt. Oder es ist eher eine Stimme, die ständig abbricht, wo man Angst hat, oh Gott, er schafft den letzten Satz nicht, die Stimme ist grauenhaft.
Der S3 Input.
Kein Wunder, dass man jenes ungreifbare Etwas, das Seele genannt wird, in der menschlichen Stimme zu orten meint. Geformter Atem, Hauch, das, was den Menschen ausmacht.
Seit in einer Fernsehsendung ein von der erfolgreichsten deutschen Erzähler und Synchronsprecher, der Christian Brückner. Die Stimme ist das, was uns zum Mensch macht. Ganz am Anfang von dieser Stimmreise beleuchten wir jetzt, wie sie funktioniert, rein physisch, in uns inne. Schon unsere Ur-Ur-Urahnen haben sich über ihre Stimme miteinander austauscht. Und zwar, indem sie einander regelrecht angesungen haben. Genau, ihr habt richtig gehört. Es ist anzunehmen, dass Singen die Urform ist von der menschlichen Kommunikation. Das sagt ein, was sich genau auskennt mit unserer Stimme. Der leitende Phonologe vom Unispital Zürich, der Jörg Bolender.
Wann genau die Stimmbildung begonnen hat, ist schwierig. Wann hat der Mensch mit Sprechen begonnen? Das hat sicherlich was damit zu tun, dass im Rahmen, sage ich mal, des aufrechten Ganges einerseits der Kehlkopf gesunken ist. Das heißt, der Mensch konnte plötzlich dann auch seine Sprechwerkzeuge besser nutzen. Die entscheidende Frage ist, hat er zuerst gesprochen oder gesungen? Und es gibt sogar die Theorie, dass der Mensch zuvor gesungen hat, bevor er gesprochen hat. Und das ist, denke ich, ein ganz interessanter Aspekt, dass Singen wahrscheinlich älter ist als das Sprechen und erst mit der Zeit, sage ich mal, das Sprechen hinzugekommen ist, also sprich die Artikulation.
Aber wir haben ja verschiedene Stimmen. Wir haben eigentlich Singstimmen, wir haben Riefstimmen, wir haben Sprechstimmen, wir haben wie drei verschiedene Arten und Weisen, wie wir die Stimme können brauchen können. Passiert etwas ganz anderes in uns, wenn wir, von wem wir die Stimme brauchen, wenn wir reden, als wenn wir singen?
Also ich denke, es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, die Stimme zu steuern. Es gibt die Möglichkeit, die zum Beispiel über das sogenannte limbische System zu steuern. Das heißt, es ist ein emotionales Zentrum im Gehirn, was durch Umwelt, durch Emotionen beeinflusst wird. Da gehört Schreien, dazu gehört Weinen. Das sind alles, sage ich mal, Äußerungen oder stimmliche Äußerungen. Wenn sie sich plötzlich erschrecken und laut aufschreien, da machen sich vorher keine Gedanken, wie die Stimme klingen soll. Auch beim Weinen kann das plötzlich auch den Sprechakt unterbrechen. Sie fangen plötzlich an, einer höheren Stimmlage an zu schluchzen. Das ist eher was unbewusst geschieht. Das ist, denke ich, was sehr Altes.
Das alte emotionale System, das macht, dass die Stimme quasi unbewusst aus uns rauskommt, werden wir nicht los. Wenn wir starke Gefühle haben, zum Beispiel eben traurig sind, tönen wir. Auch wenn wir Angst haben. Das Geschrei von denen, die auf der Achterbahn sitzen. Auch starke Gefühle wie Aggressionen sind mit dem Brauchen der Stimme verbunden. Sagt der Jörg Bolender.
Also Judoka-Kämpfer, Karate-Kämpfer, da wird ja dieser Schrei auch als Aggressionsverhalten eingesetzt. Diese stimmliche Äußerung ist quasi mehr in diesem emotionalen Bereich, also sprich mehr diesem limbischen System zugeordnet, nicht weniger in diesem kortikalen Element, also sprich in der Großhirnrinde zu finden. Und diese beiden Systeme, dieses willkürliche System, also wir sprechen bewusst, artikulieren, kann gleichzeitig mit dem limbischen System, sage ich mal, zusammenkommen. Das kann teilweise konkurrierend sein, dass sie anfangen zu sprechen und dann plötzlich überkommt sie eine große, starke Emotion, Trauer und dann ändert sich plötzlich ihre Stimme, ohne dass sie das jetzt bewusst machen, dass sie jetzt plötzlich höher wird und sie fangen an zu schluchzen, zu weinen. Und da sieht man, dass dieses System, dieses limbische System, dieses alte System in dieses, sage ich mal, in dieses moderne Artikulations-Sprech-Stimmsystem eingreift und eine ganz andere Stimme plötzlich zu Gehör bringt.
Das meiste aber, was wir heute hören an den Stimmen, die uns entweichen, kommt nicht aus unserem emotionalen Zentrum, passiert nicht unbewusst. Wir setzen unsere Stimme meistens ganz gezielt ein. Drei- und Angelpunkt dafür ist der Kehlkopf. Auf ihm sitzen die Stimmlippen. Ohne Kehlkopf geht gar nichts.
Das, was aus dem Mund kommt, ist dann quasi ein verstärkter Grundton, der hier im Kehlkopf quasi zustande kommt. Er entsteht dadurch, wenn man sich das nochmal verbildlicht, dann haben also quasi Stimmlippen, diese müssen normalerweise geöffnet sein, dass wir atmen, ein- und ausatmen können. Und beim Husten klappen die, wie wenn sie mit den Händen zusammenklappen, gehen diese Stimmlippen zusammen. Und wenn sie zusammenklappen, dann gibt es einen Ton. Wenn sie die beiden Handflächen nicht zusammenbringen, also sprich, die berühren sich nicht, gibt es auch keinen Ton. Und dieses Klappen, das kann jetzt nun meinetwegen ganz, ganz schnell gehen. Also gehen wir mal davon aus, eine Frau hat eine mittlere Sprechstimmlage von 220 Hertz. Das heißt, 220 Schwingungen pro Sekunde. Und jetzt ist die große Frage, wo geschieht das? Also geht jetzt die Stimmlippe jetzt 220 Mal auf, also wie ein Bodybuilder, der das Gewicht 220 Mal hebt? Nein, das macht es nicht so, sondern die Stimmlippen bleiben bei dieser Phonation, also sprich bei der Stimmbildung, die ganze Zeit geschlossen. Und diese geschlossenen Stimmlippen, die haben ein Geheimnis. Auf diesen Stimmlippen sitzt eine, sag ich mal, eine ganz weiche, verformbare Schleimhaut, die in Schwingung versetzt wird. Und dieses Versetzen in Schwingungen, das ist letztendlich das, was wir hören. Das heißt, dieses Abgleiten dieser Schleimhaut auf dem eigentlichen Stimmband, das führt dann zu einem Ton. Und das heißt, die 220 Mal gleitet quasi diese Schleimhaut auf und zu und wir hören dann eine ganz bestimmte Frequenz. Und das ist das Geheimnis. Und das heißt, regulär muss es schließen, gleichmäßig, dass wir den Ton quasi nicht als heiser empfinden. Er darf nicht irregulär sein, sonst wäre er heiser. Oder die Stimmlippen müssen geschlossen sein, damit er nicht behaucht klingt.
Man hört, der Stimmarzt ist fasziniert von der Stimme. Irgendwie nicht erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass in uns innen Schleim auf der Stimmlippe hin und her schwingt, dass die vibrieren und so einen Ton machen. Es braucht aber noch mehr, sodass aus dem Grundton im Kehlkopf unten eine Stimme mit Tausenden von Variationen wird.
Dazu braucht es quasi Resonanzräume und diese Resonanzräume liegen halt alle oberhalb der eigentlichen Stimmlippenebene und die sind wiederum, sage ich mal, veränderbar. Denken Sie an die Zunge, an das Öffnen des Kiefers und den festen Strukturen, die Sie haben. Die schaffen alle jetzt mit oder gegeneinander und es erlaubt uns, sage ich mal, Vokale, Konsonanten zu bilden und die entsprechend dann wahrzunehmen und, sage ich mal, Lautsprache dann zu erzeugen.
Alle haben wir ein bisschen andere Hohlräume. Der eine der grossen Kiefer, der andere kleine. Die einen der kurze, die andere lange Zunge. Und darum unterscheiden sich unsere Stimmen. Das, was eben dort unten im Kehlkopf anfängt zu schwingen und dann aus uns rausdönt. Darum haben wir alle verschiedene Stimmen.
Jeder Mensch bringt quasi seine individuelle Stimme mit. Und das Interessante ist natürlich, das ist natürlich nicht nur die Stimme, sondern es ist der Klang, den wir wahrnehmen. Es ist also nicht nur das reine Ereignis, was sich auf der Stimmlippenebene ereignet, sondern es ist natürlich der gesamte Resonanzraum, den sie mitbringen. Und der ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und der führt letztendlich auch dazu, dass jeder Mensch auch anders klingt und auch anders, sage ich mal, seine Stimme nutzt.
Ganz am Anfang von unserer Lebensreise ist das aber noch anders. Da tönen wir praktisch alle gleich. Genau, ihr habt richtig gehört. Babys tönen bei der Geburt offenbar alle sehr ähnlich.
Der Mensch kommt ja quasi mit einem Schrei auf die Welt und dieser Schrei hat merkwürdigerweise eine ganz bestimmte Frequenz. Ungefähr der gleiche Ton. Der Ton wird natürlich im Laufe des Lebens, sage ich mal, verändert. Der Stimmklang durch hormonelle Einflüsse, durch Wachstum und beim jungen Mann oder beim Knaben ist das halt offensichtlich durch die Pubertät, wenn dann das männliche Hormon wirkt, dann wächst dieser Kehlkopf plötzlich und kriegt eine größere Masse, das heißt, die Stimmlippen werden länger. Und dieser extreme Wachstum, dieses schnelle Wachstum des Kehlkopfs führt dann zum sogenannten Stimmbruch.
Wo macht, dass die Männer eben tiefer reden als die Frauen? Die Grösse vom Kehlkopf und die Länge der Stimmlippen ist dann auch das, was nach den Geschlechtsorganen Mann und Frau am meisten voneinander unterscheidet. Bemerkenswert aber ist, dass sich im Laufe unserer Lebensreise die Männer- und Frauenstimmen wieder annähern, erzählt unser Stimmarzt Jörg Bolender fasziniert.
Teilweise ist es ja so, im Alter, wenn Sie ältere Paare kennen, dass dann manchmal nicht ganz klar ist, wer ist da nun die männliche und wer ist da die weibliche Stimme, wenn man sie am Telefon beispielsweise hat.
Im Alter kriegen wir alle eine brüchigere Stimme. Und der Jörg Bolender spielt uns so eine brüchige Altersstimme von einem Mann vor.
Der Nordwind und die Sonne. Erst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre.
Hier haben wir einen Patienten mit so einer sogenannten Altersstimme. Was heißt Altersstimme? Altersstimme heißt, es verliert an Elastizität, Muskelkraft geht zurück, worunter dann der ältere Mensch zunehmend leidet. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit, diese Stimmlippen gewissermaßen zu unterfüttern, aufzuspritzen.
Also liften.
Ja, sie würden es vielleicht als Voice-Lifting, könnte man das vielleicht bezeichnen, so im Sinne eines Face-Liftings. Ein gewisses Lifting ist es, ja. Man würde quasi Stimmlippen versuchen, wieder mehr Masse zu geben. Wenn sie mehr Masse geben, also sprich mehr Volumen, kommt es leichter wieder zu diesem berüchtigten Stimmlippenschluss, der wieder, sage ich, eine tragfähige Stimme ermöglicht und auch entsprechend dann einen, sage ich mal, angenehmen Klang erzeugt. Und das ist eine Möglichkeit, die mehr und mehr genutzt wird.
Also es kommen immer mehr ältere Menschen zu Ihnen, die sagen, mit 70, ich möchte gerne jünger tönen.
Jünger tönen werden Sie es wahrscheinlich nicht, aber Sie werden eine stabilere Stimme haben und es besteht die Möglichkeit, und das muss man natürlich von Fall zu Fall auch, denke ich, besprechen. Ich glaube, es gibt da nicht die Lösung, einfach zu sagen, wir machen mal etwas Material in Ihre Stimmlippen und dann klappt es, sondern man muss natürlich erstmal schauen, dass die Leute, sage ich mal, vielleicht auch wieder mehr sprechen. Im Alter ist es leider so, dass viele dann alleine leben und gar nicht mehr kommunizieren. Dann wird die Stimme, muss natürlich auch ein Stück weit trainiert werden. Also wenn sie natürlich wochenlang nicht schwätzen, dann nimmt das auch immer mal ab, sage ich mal.
Was passiert damit der Stimme?
Die wird einfach nicht richtig genutzt. Sie müssen das Organ regelmäßig nutzen und da lässt es dann auch nach, sage ich mal, die Kraft und auch so ein Gefühl dafür, was man mit der Stimme alles machen kann. Also es gibt auch Kollegen, die empfehlen dann ihren Patienten also regelmäßig die Tageszeitung laut sich vorzulesen, damit die Stimme, sage ich, trainiert bleibt.
Damit die Stimme nicht kaputt geht, muss man sie brauchen. Man kann sie aber auch falsch brauchen. Und das passiert offenbar immer mehr von uns. Denn immer mehr arbeiten wir im Beruf vor allem mit unserer Stimme. Das zeigen internationale Studien. Und viele von uns brauchen sie dabei eben falsch. Vor allem junge Frauen sind davon betroffen, die zum Beispiel anfangen, als Lehrerin zu arbeiten und dabei ihre Stimme überstrapazieren. Der Stimmarzt zeigt uns, wie das tönen kann bei einer Frau, wo die Stimme schon so kaputt ist, dass sie ganz heiß redet und wenn sie will singen, dann kommt gar nichts mehr.
Die Stimmlippen kommen da gar nicht zusammen auf der.
Richtig, das sehen Sie schon als Laie, sage ich mal. Das heißt, ein kompletter Stimmlippenschluss ist notwendig, um eine tragfähige Stimme, eine saubere, klangvolle Stimme zu erzeugen. Und bei dieser Patientin liegen sogenannte Stimmlippenknötchen, Schreiknötchen vor. Und die entstehen immer sekundär. Das heißt, sekundär heißt, es ist vorausgegangen ein Trauma, eine chronische Fehlbelastung der Stimme und die führt zu einer Abnutzung der obersten Schicht der Stimmlippen, Schleimhaut, und es kommt dann zu Verdickungen. Das heißt, es entweicht Luft bei der Stimmbildung. Das heißt, die Stimme klingt behaucht und gleichzeitig kommt es durch diese Verdickung wie eine Art Hornhaut auf den Stimmlippen zu einer rauen Stimme, zu irregulären Schwingungen. Und das belastet die Patientin natürlich sehr. Es sind vor allem Frauen, die das bekommen, junge Frauen, die so ins Berufsleben gehen, wo sehr viel gesprochen wird, Kindergärtnerinnen, also sprich Erzieherinnen, Pädagoginnen, auch Leute, die im Callcenter arbeiten, Rechtsanwälte und. Also wir leben in einer Zeit, wo sehr viel gesprochen wird. Und da sie sekundär entstanden sind aufgrund einer Fehlbelastung, bringt es natürlich nichts, sie einfach abzuschneiden, zu sagen, es ist gut, sondern letztendlich bedarf es einer, sage ich mal, ausgeklügelten Stimmübungstherapie durch eine Logopädin, die es schafft, diesen Fehlgebrauch der Stimme wieder auf eine physiologische, auf eine normale Ebene zu führen. Und das Ziel ist quasi, wieder eine gesunde, kräftige Stimme zu erreichen.
Viele jüngere Frauen müssen also mit Hilfe von einer geschulten Person lernen, wie sie ihre Stimme richtig brauchen. So, dass sie sie nicht überstrapazieren. Leider können offenbar auch viele Frauen ihre Stimme dann überstrapazieren, wenn sie eine Führungsposition haben und wenn Töne wie Männer.
Tiefe Stimmen werden häufig, sage ich mal, mit Kraft und mit einer gewissen Potenz in Verbindung gebracht. Und das heißt auch mit einer Führungsposition. Und Frauen neigen dann leider dazu, wenn sie in Führungspositionen sind, dann diese Stimme, sage ich mal, künstlich nach unten zu drücken, zu modulieren. Und das tönt dann zwar im ersten Moment, sage ich mal, etwas männlicher, etwas viriler, kräftiger, dominanter, aber durch dieses künstliche Drücken dieser Stimme nach unten nimmt die Frau sich unglaublich viel Freiheit, was die Gestaltung, sage ich mal, der Stimme angeht, also sprich der Melodie, wo man Akzente setzt beim Sprechen, wo man, sage ich mal, auch ganz auf ganz bestimmte Punkte hinweisen kann. Das, was ja auch letztendlich Lautsprache ausmacht und das wiederum durch die Stimme unterstützt wird, das geht dann ihr verloren und das kann dann im schlechtesten Fall dann zu einer Stimmerkrankung, zu einer Stimmstörung führen.
Wer seine Stimme richtig brauchen kann, hat schon viel gewonnen. Das ist sich auch die englische Ministerpräsidentin Margaret Thatcher bewusst gewesen. Sie ist ins Stimmtraining gegangen, damit sie nicht mehr so piepsig daherkommt, damit sich ihre Stimme nicht mehr so fest überschlägt. Hier eine kleine Stimmprobe vor und nach dem Training von der Eiserner Lady.
Well, not quite that. We do most of the domestic things while he's away, you know, any redecoration and so on, so the household isn't put out.
Let me answer that very deeply, because I feel very strongly about it.
Letztendlich ist es so, dass man nicht unbedingt immer nur den Inhalt wahrnimmt. Also es kann jemand rhetorisch unglaublich geschickt sein und ganz toll, sage ich mal, Sätze formulieren. Aber letztendlich gibt es immer so etwas, was einen stört, ist dann häufig die Stimme. Und das ist das, was auch einem häufig in Erinnerung bleibt. Ist es eine angenehme, eine sonore, eine klangvolle Stimme, die einen so ein bisschen verführt? Oder ist es eher eine Stimme, die ständig abbricht, wo man Angst hat, oh Gott, er schafft den letzten Satz nicht, die Stimme ist grauenhaft, da assoziiert man plötzlich ganz andere Dinge. Und es ist bekannt auch, dass man unbewusst bei Rednern, die eine schlechte Stimme haben, das auch mitmacht im eigenen Kehlkopf. Das heißt, man kommt selber teilweise mit Stimmproblem wieder nach Hause, wenn man einen ganzen Tag jemandem zugehört hat, der, sage ich mal, seine Stimme nicht richtig nutzt, der heiser ist. Und ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir wissen, da gibt es eine Wechselwirkung, eine unbewusste Wechselwirkung, was die Wahrnehmung von Stimmphänomenen unserer Mitmenschen angeht.
Gerade Sie, dass ich das gemerkt habe, was Sie das sagen, auch mit dem Räuspern. Wenn er einmal anfängt, machen die anderen das auch, oder kommt das jetzt nur so vor, oder stimmt die Assoziation?
Das stimmt, das ist tatsächlich der Fall so. Also man macht da unbewusst teilweise das Räuspern mit. Und ein Extremfall ist, wenn Sie in die Oper gehen und Sie hören einen Sänger, wo Sie wissen, der schafft diese Spitzentöne nicht. Und dann, wie man das Publikum sieht, wie sie unbewusst auch so eine Bewegung im Stuhl mitmachen und versuchen, dem Sänger zu helfen, nochmal quasi den letzten Ton oder diesen entscheidenden Ton, sage ich mal, körperlich fast zu unterstützen durch eine eigene Aktion. Das heißt, da passiert vieles, was einem noch nicht ganz klar ist, was Stimme und Stimmwahrnehmung mit dem anderen, also diese Interaktion, das ist noch nicht ganz bewusst.
Es gibt immer noch viel Geheimnis rund um unsere Stimme. Erst seit ein paar Jahren dienen die Forscher all die Geheimnisse untersuchen. Sicher aber ist so viel. Eine Stimme hat immer eine Wirkung und verrotet zum Teil Sachen über uns, wo wir uns so gar nicht bewusst sind.
Interessant ist Einfluss Hormone auf Stimme. Und es gibt da eine ganz interessante Studie aus den USA, die an männlichen und weiblichen Studentinnen durchgeführt wurde. Und die Männer waren in der Lage, und zwar die Stimmen weibliche zu empfinden bei den Kommilitoninnen, in der Zeit des Eisprungs. Das heißt, was macht eine weibliche Stimme aus? Und das Interessante ist, eine weibliche Stimme bedeutet nicht, dass sie automatisch höher klingt, sondern das ist dieses Behauchte, vielleicht dieser Marilyn Monroe-Effekt, was eine Stimme vielleicht jetzt nicht nur lasziv oder weiblich, erotisch klingen lässt, sondern sie scheint da noch mehr dahinter zu stecken, hinter diesem Phänomen dieser behauchten Stimme, dass diese Autoren meinten, diese hormonelle Veränderung der Stimmlippen führt gleichzeitig zu einer behauchteren Stimme und gleichzeitig wurde unbewusst von den Männern diese Stimme als attraktiver, sexuell attraktiver eingestuft, ohne dass man diese entsprechende Person gesehen hat.
Unser Körper, die Hormone, die Größe vom Kehlkopf, der Stimmlippen steuert also zu einem gewissen Grad unsere Stimme. zu einem gewissen Grad. Denn ihr Klang wird noch von viel anderem gesteuert. Von unseren Gefühlen zum Beispiel. Und dem, was wir selber aus unserer Stimme machen. Wie das geht und was das bringen kann, verrotet uns eine Stimmtherapeutin. Nach dem Stimmhorn und «What you know». Wir brauchen sie jeden Tag, tausende von Mal, bewegen viel damit, ohne dass wir uns dem immer bewusst sind. Mit unserer Stimme. Unsere Stimme macht uns zu dem, wo wir sind. Unsere Stimme prägt extrem den ersten Eindruck, den wir machen auf andere Menschen. Wie sie in uns innen entsteht, haben wir vorher herausgefunden. Jetzt schauen wir, wie man das Stimminstrument in den Griff kriegt. Der verschiedenen Stimmen zuhören, was sie bewegt und was sich mit ihnen alles lässt bewegen, das ist die Arbeit von der Stimmtherapeutin und Erwachsenenbildnerin Dana Stratil, die auch immer wieder Mitarbeiter von grossen Konzernen stimmlich schult. Und sagt sie, sie höre viel in all diesen Stimmen inne, wenn sie zum Beispiel im Tram oder sonst noch unterwegs ist.
Ich höre wie durch die Stimme auch in die Person inne, die ich höre. Vielleicht ist es nur die Tagesverfassung, vielleicht kommt es auch dann aus der ganzen Persönlichkeit, aus den Prägungen vom Leben. Vielleicht ist es einfach wirklich nur jetzt gerade im Augenblick, im Moment, wo die Person ein bisschen muff ist, dann hat sie halt vielleicht ein bisschen muff.
Wenn eine Person traurig ist, hören sie das auch? Und wenn ja, wie tönt das?
Traurig sind meistens Stimmen, die ein bisschen tiefer sind, tendenziell verhaucht, vielleicht ein bisschen zurückheben. Da gibt es natürlich viele, viele Variationen. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie Ihre Trauer einfach unterdrücken, dann klingt das vielleicht so.
Also dann reden wir auch automatisch mit Druck. Sie haben es gerade mit Druck geredet.
Ich glaube, dann ist es wie etwas, man will etwas wie zurückheben. Also wenn man die Stimme nicht wirklich fliessen, sondern wie auch gleichzeitig ein bisschen zurückheben, dann ist es ein bisschen knarrig. Oder ein bisschen ich merke auch gerade, dass sich mein Körper verspannt, wenn ich so rede. Und ich werde wie innerlich ein bisschen kleiner. Sehen Sie das gerade, wie ich sehe?
Ich sehe es, ja. Sie sehen ein bisschen verspannt aus.
Ja, verspannt, kleiner. Ich denke, es gibt viele Facetten. Viele von uns haben Gefühle, wo sie ohne Probleme können zeigen, je nach Situation. Und andere Gefühle, die man einfach versucht zu kontrollieren. Und man kann nicht immer und überall alle Gefühle zeigen.
Bei grossen Gefühlen wie der Angst können wir uns aber nicht immer zurückhalten. Und unsere Stimme rutscht tendenziell auf, während sich unser Körper zusammenzieht.
Angst, Trauer, alle negativen Gefühle machen uns eng, machen uns eher klein. Und da reagiert vor allem das Zwerchfell drauf, die ganze Atemmuskulatur. Da reagiert auch der Kehlkopf drauf, da reagiert auch Sprechwerkzeug drauf, also mein Maul. Also wenn ich Angst habe, tut sich zuerst mal sehr wahrscheinlich mein Solarplexus und mein Zwerchfell verspannen. Das tue ich jetzt gerade ein bisschen demonstrierend, dass ich das mache. Und dann ist meine Stimme auch wieder ein bisschen enger. Und wenn ich jetzt nicht trainiert wäre, würde meine Stimme sehr wahrscheinlich nach oben treiben. Und das ist dann das, wo man dann merkt, dass zum Beispiel jemand ein bisschen Angst hat und dann noch schnell anfängt zu reden, dann fängt er an zu haspeln und dann irgendwann ist, jetzt komme ich gerade überhaupt außer Atem. Das ist schon genau das, was dann auch passiert, oder?
Diese Art von Stimme, hoch, grell und eng und damit unklar, die schrecken ab. Genau gleich sei es mit der zu lauten Stimme.
Zu laut wird oftmals als unkultiviert, bedrohlich, aufdringlich, unangenehm empfunden, oder? Oder es ist auch eine Überkompensation von Unsicherheit.
Auch viel Atem brauchen die Stimmen, die wollen zeigen, wie gross die Wut ist.
Wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden. Wir werden sie behalten, damit wir schreien können. Wir sind wütend!
Wut macht unsere Stimme laut, ohne dass wir gross darüber nachdenken. Das ist dann quasi das alte emotionale System, unsere Stimme formt. Das haben wir im ersten Teil dieser Sendung erfahren. Schön auf den Punkt gebracht hat das der Philosoph Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, mit einer lauten Stimme kann man nicht an feine Sachen denken. Laute, schrille, piepselige Stimmen gefallen nicht. Überlegt einmal, welche Stimme euch am besten gefällt. Die Stimmtherapeutin Dana Stratil muss hier keine Sekunde nachdenken. Ihre Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Kofi Annan, sagt sie, ehemaliger UNO-Generalsekretär, hier gerade bei seiner Schlussrede als Generalsekretär.
Dear friends and colleagues, saying goodbye is never easy. I have spent most of my life working with the United Nations. I feel it is my home.
Bei ihm merke ich die afrikanische Stimme, bei ihm merke ich wirklich die Sonorität. Ich habe allerdings aber auch festgestellt, dass sich seine Stimme verändert hat. Er wird älter, wird reifer. Vielleicht nicht mehr ganz so kraftvoll, aber immer noch für mich, für mein Ohr sehr angenehm. Da würde ich gerne noch den jetzigen UNO-Generalsekretär erwähnen, den Ban Ki-moon. Er ist typisch jetzt für mich als ein asiatischer Vertreter. Er redet ein bisschen höher.
My participation today is not intended to impose anything on you, but I do want to light a fire.
Sie redet anders in Asien. Man kann auch sagen, anatomisch gesehen haben sie vielleicht auch einen kleineren Kehlkopf als Afrikaner. Das ist einfach so.
Bei uns, unserer Breitengrad, wird aber eine tiefere Stimme als angenehm empfunden. Und zwar bei Männern und Frauen. Das hat vorher auch der Stimmdoktor gesagt.
Ich meine, das hat etwas zu tun mit dem, wie wir mit einem anderen Menschen resonieren. Wenn ich der Klangfarbe tiefer rede, dann schwingt mein ganzer Körper. Ich bin als ganzer Mensch präsent. Ich bin als ganzer Mensch da und stehe Ihnen jetzt zur Verfügung. Das heisst, es resoniert zu Ihnen die ganze Melodie, die ganze Klangfarbe von meinem Instrument. Das heisst, es löst ähnliche Gefühle in Ihnen aus.
Also es passiert überhaupt erst etwas. Sie kriegen jetzt eine grosse Gestik auch. Also das heisst, wenn Sie sagen, wenn man dann nicht oben redet, sondern weiter unten, weil wenn quasi dann die Stimme auch runterrutschen kann, weil man quasi geöffnet ist und nicht zumacht und sich sperrt und dementsprechend hoch wird, die Körperhaltung ist offenbar dann ganz andere, wenn man eher auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, voller redet. Und das macht dann etwas mit dem Menschen gegenüber. Ist es das?
Ich glaube auf jeden Fall, ja. Ja. Sie sind ganz richtig. Also Körperhaltung ist ausschlaggebend. Nicht so sehr als Körperhaltung direkt. Jetzt am Radio werden uns niemand sehen, wie wir da sitzen. Aber wir sitzen beide aufrecht, oder? Wenn ich mich jetzt zusammenfallen lasse, würde gerade etwas mit meiner Stimme passieren. Hören Sie das, was jetzt passiert? Jetzt kann ich nur noch verhaucht reden. Weil mein Zweifel kann mich nicht mehr stützen. Wenn ich jetzt nervös bin und Angst hätte, würde ich mich wahrscheinlich verbannen. Und wenn ich mich jetzt durchsetzen würde, zum Beispiel an einem Sitzungstisch, dann würde meine Stimme gackig, hysterisch, was auch immer klingen.
Und kann dann jeder Mensch ein bisschen tiefer reden, wenn er dann wie sich dann bewusst ist und irgendwie, ich weiß nicht, will besser ankommen, wo auch immer, aus welchen Gründen auch immer, oder sagen sie, nein, das geht dann auch nicht?
Mal, das geht auf jeden Fall. Jeder kann mehr von seinem Potenzial herausholen, wenn man den ganzen Körper als Resonanzraum einsetzt. Das heisst, die ganze Präsenz, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, über Körperhaltung. Wenn ich gerade sitze, kann ich den Vorsitz einnehmen. Wenn ich gut stehe, kann ich den Standpunkt vertreten oder einnehmen. Und das kann ich nach außen geben. Und Sie haben vorhin meine Gestik angesprochen. Ich bin jetzt hier auch relativ am Gestikulieren. Zum Beispiel auch, je nachdem, wie ich sitze am Telefon, hört man mich am anderen Ende, nimmt man mich anders wahr.
Im Gegensatz davon, wenn man eben mit unklarer Piepsstimme vor sich annuschelt. Apropos Piepsstimme, da hat sich in den letzten Jahren einiges da. Bei den Frauen, schildert Dana Stratil.
Seit dem Anfang der Tonaufnahmen haben sich Frauenstimmen mehrere Töne gesenkt. Es gibt Untersuchungen diesbezüglich. Einerseits weiss man, dass wir alle grösser werden. Das heisst, wir werden länger und unsere Stimmbänder werden auch länger im Verhältnis. Das ist ein kleiner Teil, aber sicher mitbeteiligt. Andererseits haben wir auch ein ganz anderes Selbstverständnis als Frau heutzutage. Das ist nur, wenn eine Frau in eine Rolle gehen will, von einem jungen Mädchen, weil sie einem Mann gefallen will, dann macht sie das. Wenn aber eine Frau möchte als Geschäftsfrau dastehen, als Politikerin dastehen, wenn Frauen wirklich dasteht, wenn Frau wirklich in ihren Bauch atmet und nicht nur oberflächlich atmet, wenn sie sich den Raum nimmt, um wirklich durchschnaufen, durch das kommt auch ihre Stimme aus dem Körper raus, sie wird tendenziell tiefer und klangvoller. Sie wird deswegen vielleicht nicht so tief wie die Männer ihre Stimme. Um Himmels willen, liebe Frauen, versuche ich das ja nicht. Das klingt komisch.
Aber das kriegen Sie das mit, dass das Frauen zum Teil machen?
Das merke ich. Und das ist dann einfach meistens nur von der Brutstimme ausgedrückt. Das mache ich jetzt gerade. Sie tun dann einfach ein bisschen pressen. Das ist dann das, was unangenehm ist. Ich kann Ihnen sagen, das geht den Männern recht auf den Keks.
Sie haben aber vor allem Frauen, die jetzt zu Ihnen kommen?
Inzwischen sind es 50-50. Ja. Früher waren es mehr Frauen gewesen. Aber jetzt gibt es auch immer wieder Männer, die zu mir finden. Vor allem Menschen, die zum Beispiel Teamleitung übernehmen oder Karriereleiterin aufsteigen und jetzt plötzlich von einem Mitkollegen zum Chef werden oder in eine andere Firma wechseln. Sich müssen bewerben, zum Beispiel bei anderen Firmen. Und heutzutage ist vielleicht sogar Stimme ausschlaggebend auf einen Entscheidungsprozess.
Wirklich?
Ja, es gibt Untersuchungen 2006. Die haben herausgefunden, dass über 60% der Führungskräfte, notabene Akademiker über 50, legen mehr Wert auf den Stimmklang als auf die äußere Erscheinung.
Mit der falschen Stimme nützt also auch die tollste Krawatte, der adrettste Blazer und die teuersten Schuhe nicht. Die Stimme werde immer mehr zu unserer Visitenkarte, sagt Dana Stratil, sie eine Art Fingerabdruck von unserer Persönlichkeit.
Man kann so sagen, wir Menschen haben ganz verschiedene Facetten. Wir sind eine Persönlichkeit und wir haben Persönlichkeitsanteil. Und das Wort Persönlichkeit geht zurück auf das Lateinische personare oder persona. Persona heisst die Rolle. Die Rolle, die ich spiele auf der Theaterbühne meines Lebens. Und ein Manager wird in seinem Job anders reden müssen, als wenn er heimkommt und mit seinem 6-jährigen Sohn spielt. Das sind die verschiedenen Rollen, die der Mensch hat. Und je nachdem, wie vielfältig das eine Persönlichkeit ist, umso unterschiedlicher sind seine Stimmqualitäten. Wenn die Klangfarben zur Verfügung stehen, wenn die Art und Weise, wie man die Klangfarben einsetzen kann, auch ein bisschen trainiert ist oder, sagen wir mal, im Leben sich erfahren hat.
Kann sich ein Mensch dann so verstellen, dass man jemanden auch mit Hilfe der Stimme hinter das Licht führen kann? Oder kann man das längerfristig nicht?
Ich glaube nicht, dass man es längerfristig kann. Wir haben ein ganzes feines Sensorium für das.
Wenn die Stimme nicht authentisch ist, nicht passt zu dem Menschen, der redet, dann merken wir das mit der Zeit, sind irritiert, sagt die Stimmtherapeutin Dana Stratil. Die Stimme ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal und wird darum auch von der Polizei gebraucht, um Verbrecher zu jagen. Wie das geht und warum das gar nicht so einfach ist, nach Moody Blues und The Voice.
Every heart, it seems, is bounded by a world of dreams. spirit calling as it's carried across the waves. You're already falling, it's calling you back to face the music and the song that is coming through. Take a vow and trust your feelings, it's easy now. Understand the voice within and feel a change already beginning. Oh, won't you tell me again? Oh, can you feel it? Oh, won't you tell me again tonight?
Wie viele Mal sind ihr schon ertappt worden? Am Telefon, wenn ihr euch über eure Stimme verraten habt. Weil die Person auf der anderen Seite vom unsichtbaren Draht blitzschnell gemerkt hat, als ihr nicht die Worte gesagt habt. Blitzschnell, nur an der Stimme. Eben, unsere Stimme verratet viel über uns. Über unsere Stimmung. Vorausgesetzt, wir sind nicht professionelle Stimmversteller. In diesem Input lüften wir Geheimnisse rund um die Stimme. Schauen jetzt an, warum sie auch für die Polizei wichtig ist, in der Verbrechensbekämpfung, wie das geht und warum es trotz der Einzigartigkeit von unserer Stimme schwierig ist, die Stimme zu entschlüsseln, finden wir jetzt raus. Input nehmt euch mit ins Stimmlabor. Wir sind im Stimmlabor von der ETH Zürich. Dort, wo der Beat Pfister seit über 30 Jahren dran ist, die Stimme zu entschlüsseln. Dabei schon viel herausgefunden hat, aber auch immer wieder an Grenzen stößt. Der Leiter der Gruppe der Spruchverarbeitung hilft immer auch wieder der Polizei. Denn weil unsere Stimme einzigartig ist, ist sie auch wichtig für das Jagen von Verbrechern.
Primär im Drogenhandel. Also wo Leute nachher abstreiten, dass sie da an dem Telefongespräch beteiligt waren. Oder? Normalerweise tun die Stimme nicht einfach tiefer stellen, sondern die schwätzen auf dem Telefon. Sie sind vorsichtig bezüglich Inhalt, aber nicht bezüglich, wie sie es sagen und so. Also bezüglich ihrer Stimmverstellung, das ist eigentlich kein Thema dort. Und von dort her sind sie in der Regel auch besser zu identifizieren.
Wer aber meint, dass es einfach ist, den Drogenhändler mit Hilfe der Stimmerkennungshandwerk zu legen, täuscht sich. Denn unsere Stimme ist etwas Hochkomplexes. Wie komplex wird erst richtig bewusst, wenn sich der Beat Pfister zu seinem Computer überdreht, ins Mikrofon redet und das, was er sagt, aufnimmt.
Eins, dann sehen Sie, das ist das Wort, das ich gesagt habe. Das ist der Diphthong «ei» und das «s» am Schluss. Oder? Wenn man jetzt meint, das sehe ich jetzt immer gleich aus, weil ich jetzt das gesagt habe, dann sehen Sie sofort, wenn ich das ein paar Mal wiederhole, dass das jedes Mal doch wesentlich anders aussieht. Eins, eins, eins. Es ist eigentlich nicht machbar, dass man eine Sache exakt zweimal gleich sagt. Und in dem Sinn würde ich sagen, jede Äußerung, die ein Mensch produziert, ist so quasi ein Unikat. Und natürlich, wenn man es so anschaut, ist dann natürlich auch die Stimme ein Unikat. Oder? Aber wie tut man das überhaupt ausnutzen? Das ist jetzt die Frage. Oder? Kann man jetzt aufgrund von einem Sprachsignal einen Menschen identifizieren. Weil jedes Mal, wenn er etwas sagt, ist eigentlich, hat man etwas anderes. Nicht extrem unterschiedlich. Es sind gewisse Sachen sind gleich. Wir hören ja auch, ja, das ist die gleiche Stimme noch. Oder es ist eine andere Stimme. Aber wenn zwei Leute sehr ähnliche Stimmen haben, ist man schon nicht mehr in der Lage zu sagen, ja, welcher hat jetzt geredet? Der eine oder der andere? Und damit ist eben das Problem klar. Das, was man sagt, variiert immer. Und wie fest das etwas variiert von einer bestimmten Person, das ist von der Person abhängig. Es gibt Leute, die reden konstanter. Also insbesondere Leute, die geschulte Stimmen haben, die reden viel konstanter als andere. Und andere Leute, die halt weniger geschult sind, oder das ist eine Charakterfrage, wie viele Merkmale der Menschen, oder? Reden sehr unterschiedlich, sehr unausgeglichen oder was auch immer. Und Leute, die natürlich sehr konstant reden, sind auch einfacher zu identifizieren, nicht nur durch, wenn wir sie hören. Sie haben vielleicht auch eine prägnantere, konstantere Art zu reden, auszusprechen, zu betonen und so weiter. Und das andere ist dann halt, je variabler etwas ist, oder, umso schwieriger ist es zu identifizieren und insbesondere von anderem zu unterscheiden.
Unsere Stimme hat enorm viele Facetten. Zwar wird sie quasi durch unseren Körper eingependelt in einem gewissen Spektrum. Je nachdem, wie gross wir sind, wie gross unser Kehlkopf ist. In diesem Spektrum in aber hat sie enorm viel Narrenfreiheit, unsere Stimme. Sie ist abhängig davon, wie wir uns fühlen, was wir in uns innen für eine Stimme haben. Je nachdem, wie gut wir mit unserer Stimme umgehen können, können wir unser Inneres besser mit ihr ausdrücken. Sie wird dann noch facettenreicher. Und dann kommt es noch darauf an, ob wir schon lange auf sind. Frisch aus dem Bett tönt unsere Stimme anders als zu oben, nach einem langen Tag, wenn wir müde sind. Wieder ein bisschen anders tönt es, wenn wir ein bisschen verkältet, gar krank sind. Und all das macht, dass unsere Stimme einzigartig ist. Und das wiederum macht das Stimmerkennen beim Verbrecherjagen eben enorm schwierig, bis gar nicht zulässig. Denn nämlich, wenn Stimmfetzen, die zur Verfügung stehen, nur ganz kurz sind. Bei uns nicht zulässig, für die Polizeiarbeit von Beat Pfister nicht zulässig. In Amerika zum Beispiel sei das anders. Dort würden mit ganz kurzen Stimmmustern Verbrecher gejagt. Wirklich aussagekräftig, aber sie sind eben nur längere Stimmproben, sagt der Beat Pfister.
Man muss relativ umfangreiche Stimmmaterialien haben. Und je mehr lange Sprachsignale man hat, umso besser ist die Zuverlässigkeit, die man dann erreichen kann. Man kann eine Aussage machen, schlussendlich, ja, es ist mit 99% Sicherheit der gleiche, oder es ist sogar noch höher, mit 99,9% oder eben nur mit 60%, 70% der gleiche. Also das ist eine sehr schwache Aussage natürlich, dann wäre es praktisch unbrauchbar, oder?
Und dann, das sind ganz harte Fälle zur Anwendung, zur Stimmerkennung. Wenn es so ist, dass Sie sagen, es ist nicht über jeden Zweifel erhaben.
Eine Untersuchung von der Stimme ist meistens einfach ein Element von einer ganzen Palette von verschiedenen Indizien, wo man dann schauen kann, was sagt das Indiz aus, was sagt das andere Indiz aus. Schafft man sich einfach ein Gesamtbild.
Unsere Stimme ist einzigartig, lässt sich darum nicht so einfach entschlüsseln. Weil die Stimme, der Klang von der Stimme, so komplex ist, ist es auch enorm schwierig, sie nachzubauen. Das zeigt einen kleinen Ausflug ganz zum Schluss dieser Sendung in die Welt der Kunststimme, der Computerstimme, wo unseren Alltag immer mehr mitbestimmen. Stichwort Siri, die Kunststimme vom iPhone oder all die Stimmen, die einem von den verschiedensten Navigationsgeräten entgegenschallen. Auch die Welt der Kunststimme kennt der Beat Pfister von der ETH Zürich aus dem FF.
Man hat natürlich immer das Gefühl gehabt, ja, das Reden und das Hören auch von Stimmen oder das Verstehen von Sprache ist ja so etwas Leichtes. Alle Leute können das, auch wenn sie nicht besonders geschult sind. Dann hat man gefunden, ja, man will das mal mit Computer probieren, oder? Dass man mit dem Computer etwas sagen kann. Der Computer versteht, was man sagt, oder der Computer kann etwas reden. Und hat dann festgestellt, ja, Sprache ist etwas unkompliziertes.
Und wieder rutscht der Beat Pfister an seinen Computer und spielt uns ein Beispiel vor, wie das etwa vor 30 Jahren tönt hat, wo man auf dem Computer quasi ein Mensch, der redet, nachgebaut hat.
Tönt das ein bisschen speziell?
I can read stories and speak them aloud. I do not understand what the words mean when I read them, but I can guess which words are important and which words are not. By rules I have been given.
Es klingt sehr verzogen und der Sinn ist nicht wirklich erkennbar, weil es wie durchredet.
Das ist ja etwas von den ganz schwierigen Sachen im Zusammenhang mit der Sprachsynthese. Wenn Sie einen Text haben, können sie auch die Buchstaben nacheinander setzen, oder? Wenn es die richtigen Buchstaben nacheinander ist, dann ist das Wort richtig, oder? Bei einem gesprochenen Wort oder bei einem gesprochenen Satz braucht es nicht nur die Laute nacheinander, die richtig sind, sondern es braucht auch die Satzmelodie, Betonungen, den Sprechrhythmus, alles drin. Das sind Sachen, die nicht im Text drin sind. Das müssen sie im Prinzip durch Analyse vom Text und durch das Feststellen vom Satzaufbau, was sind es da, welche Wörter drin und so weiter. Und er sagt ja, er kann die Sachen lesen, aber er versteht es nicht und kann von dort her keine sinnvolle Betonung hermachen. Oder? Und moderne Sprachsynthesesysteme probieren natürlich sehr viel mehr in dieser Richtung zu machen, aber zu dieser Zeit war das völlig unmöglich, so etwas zu machen.
Heute, 30 Jahre später, wo man das Handy fragen kann, was es morgen für Wetter gibt, wo einem das Autonavigationssystem sagt, ob man links oder rechts abbiegen muss, arbeiten Forscher wie der Beat Pfister nicht mehr mit Stimmen, die der Computer macht. Kunststimmen werden heute aus menschlichen Stimmen zusammengebaut. Bis man so eine menschliche Stimme gebaut hat, dauert es Monate bis Jahr und kostet die betreffenden Firmen, zum Beispiel eine Autofirma, viel, viel Geld. Das Verfahren geht so.
Man nimmt eigentlich Aufnahmen von einer natürlichen Stimme, von einer Person und tut nachher, wenn eine bestimmte Aussage muss gemacht werden muss, tut man geeignete Ausschnitte aus diesen Sprachaufnahmen nehmen und die so zusammensetzen, dass es das ergibt. Aber das kann man nicht einfach willkürlich machen. Also wir können zum Beispiel, ich kann Ihnen ein Beispiel zeigen hier, man kann nicht einfach einzelne Lautabschnitte nehmen, wie die, die ich jetzt hier habe. Das sind jetzt einzelne Laute, oder? A, L, N, F und Ch. Und jetzt kann man aus dem ein Wort zusammensetzen, oder?
Dann.
Das versteht man einfach nicht, oder?
Was soll es heißen?
Ich sage es Ihnen später. Also man muss einfach gewisse Elemente zusammennehmen, dann heisst das noch nicht, dass man verständliche Sprache überkommt. Oder? Dann muss man im Prinzip anders gehen, man muss andere Segmente verketten. Also man muss zum Beispiel den Übergang vom Anfang aufs L, vom L aufs A den Übergang machen, vom A aufs Ch den Übergang machen und so weiter. Und dann, wenn man das macht, dann gibt es ein anderes Wort.
Lachanfall.
Jetzt versteht man es dann grässlich, ob man versteht das Lachanfall.
Es ist richtig, ja. Man versteht es jetzt, oder? Aber Sie hören jetzt das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn man auch die Sachen rausnimmt, im Gegensatz zu einem Text, wo der Buchstabe E überall, immer, außer dass er gross oder klein kann sein, er sieht überall gleich aus, aber ein Laut ist sehr stark vom Kontext abhängig, von der Situation abhängig, davon abhängig, wo er in einem Wort drin steht oder wo er im Satz drin steht, ob er in einer betonten Silbe drin steht oder in einer Endung drin steht und so weiter. Sehr, wird sehr unterschiedlich gesprochen. Die Tonlage ist so unterschiedlich. Und darum, wenn man jetzt da einfach willkürlich irgendwelche Segmente rausnimmt aus einem Sprachsignal, zusammenhängt zu einem neuen Wort, dann ergibt das keine normale Sprache. Man versteht es zwar, so halbwegs. Es ist mühsam zum Hören. Wenn man längere Sachen hört, so ist es anstrengend. Das ist das Prinzip, das man heute eigentlich hat in allen modernen Sprachsynthesesystemen, die eingesetzt werden. Aber jetzt tut man nicht so kurze Elemente normalerweise nehmen, sondern normalerweise nimmt man längere Segmente. Und wenn die Sprachsynthese machen, dann tönt das so.
Wir wollen Computerstimmen erzeugen, die von einer menschlichen Stimme nicht mehr unterschieden werden können.
Das klingt doch schon ganz gut. Jetzt, was der Unterschied ist zwischen dem Beispiel, das ich Ihnen vorher gezeigt habe. Hier drinnen hat man jetzt ein Sprachsynthesesystem, das im Prinzip von einer Frau sind jetzt hier ein Haufen Sätze aufgenommen worden. Und wenn jetzt etwas muss gesprochen werden muss, geht das System schauen, wo habe ich die geeigneten Elemente, und zwar möglichst lange, dort die zusammensetzen und das kommt raus. Und es ist ein bisschen abhängig davon, was jetzt die Stimme muss sagen. Wenn es da irgendwelche ganz ungewohnten Wörter drin hat oder bestimmte Eigennamen, die halt die Frau gar nie gesagt hat, dann muss das auch aus kurzen Elementen zusammengesetzt werden. Dann kommt das auch nicht, dann hört man es eventuell auch, dass noch etwas gemacht worden ist.
Was so viel heisst wie «Künstliche Stimmen tönen dann am angenehmsten, am natürlichsten, wenn der Satz, der vertont werden sollte, einfach ist, keine schwierigen Wörter drin hat und keine Gefühle drin hat. Emotionslose Standardsätze also. Denn nämlich immer, wenn es um Gefühl geht, kommen die Stimmen aus dem Computer raus an Anschlag.
Ein Computersystem versteht nicht, was es liest. Oder? Das ist der Unterschied. Ein guter Sprecher, sei es von einem Hörbuch oder von einem Nachrichtensprecher oder weiss ich was, der versteht, was er liest. Und da hört man den Unterschied. Man merkt ja, gut, wenn ein Nachrichtensprecher mal über ein Thema muss etwas vorlesen muss, wo er nicht so daheim ist, dann merkt man das häufig schon, dass er einfach gewisse Wörter falsch ausspricht, gewisse Betonungen nicht am Sinn entsprechend setzt und so weiter. So Fehler macht natürlich das Sprachsynthesesystem laufend, muss man eigentlich sagen. Oder?
In der Computerwelt hat man es unterschätzt, wie schwierig es ist, die menschliche Stimme nachzubauen, sagt der Fachmann Beat Pfister von der ETH Zürich. Weil der Klang der Stimme eben mehr ausmacht, als nur Silben und Wörter aneinander zu reihen. Damit die Stimme stimmig ist, braucht es viel, viel mehr. Das, was tönt, muss im Zusammenhang stehen mit einer Situation. Und das kann der Computer eben nicht. Weil er eine Maschine und kein Mensch ist und nicht versteht. Und das würde sich so schnell nicht ändern.
Ich sehe noch sehr, sehr lange keine Möglichkeit, dass man mit synthetischer Sprache einen guten Hörbuchsprecher ersetzen kann. Das ist völlig futuristisch. Oder? Und ich würde sagen, dass das ist auch in 100 Jahren noch nicht sinnvoll möglich, oder?
Auch wenn viele Forscher nichts lieber hätten, Siris und Co. werden den menschlichen Stimmen noch lange keine Konkurrenz machen. Denn die Stimme und ihr Klang ist, was uns ausmacht, was uns zu einem grossen Teil einzigartig macht.
Der S3